Grüßen zu diesem Sonntagmorgen. Auch von meiner Seite aus nochmal gottesreichen Segen auch für unsere Mütter, die in unserer Mitte sind. Und vielleicht auch nochmal für die werdenden Mütter oder die in Zukunft planen, Mütter zu werden. Die segnen wir auch in besonderer Weise. Grüßen möchte ich auch alle Gäste, die vielleicht zum ersten Mal in unserer Mitte sind. Herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch wohlfühlt in unserer Mitte und seid herzlich willkommen. Und die, die ihr jeden Sonntag kommt, auch von meiner Seite, auch ihr seid herzlich willkommen, dass sich hier keiner ausgegrenzt fühlt. Genau, wir sind da immer noch in unserer Predigtreihe Aufbruch und das Thema heißt, nimm den besten Treibstoff. Ich glaube, im Moment geht es uns nicht sehr gut, wenn unsere Tanknadel so aufzeigt. Spätestens dann, wenn die Tanko wieder in die andere Richtung ging, ist zumindest der Tank nicht leer, aber der Geldbeutel. Und von dort her fand ich das so ein bisschen treffend und ich möchte, vielleicht ist der eine oder andere gespannt, um was geht es denn in dem Thema? So kurz vor Pfingsten ist vielleicht einer, hat vielleicht der eine oder andere für sich schon das vielleicht versucht zu beantworten. Ein paar einleitende Gedanken dazu. Ich möchte aber auch, kannst gerade die dritte Folie bringen, bitte. Da schreibt Paulus Folgendes. Ich weiß nicht, was ihr denken würde, wenn hier vorne jemand steht und so anfangen würde. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. So verhielt ich mich, damit ihr auf die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Also wenn jemand so anfängt, das sind wir heute ja gar nicht mehr gewohnt, sondern wir sprechen eher von Kraft, von Power und weiß ich was. Und bei dem Thema Aufbruch geht es um Folgendes, dass wir aus der Kraft Gottes leben können. Die erste Folie, die ich euch gezeigt habe, die Energiepreise sind ja im Moment in aller Munde, sei es Gas, Wasser, Strom und was auch immer, Benzin, Diesel, Biodiesel, E10, E5, keine Ahnung, Strom. Das betrifft uns ja alle. Aber bei diesem Thema hat mich eins beschäftigt, wie, auch was der Bibeltext hier sagt, wie gehe ich denn mit meinen Schwächen um? Ich weiß nicht, wie geht es euch? Wie geht ihr mit euren Schwächen um? Über die reden wir ja nicht so gerne, oder? So. Eigentlich sind wir eher dabei, dass wir immer siegen wollen. Aber jeder von uns erlebt doch das, dass er sich mal schwach fühlt. Also mir geht es zumindest so. Wenn ihr da besser drauf seid, prima. Aber was mache ich, wenn ich vermeintlich versage? Dann stellt sich doch in unserem Leben automatisch die Frage, wie kommt jetzt Gottes Kraft in mein Leben? Wie kommt sie zum Zug? Wie kommt sie zum Tragen? Oder konkreter gefragt, wie kommt Gottes Kraft in mein Leben? Wie kommt Gottes Kraft in dein Leben? Finde ich eine entscheidende Frage. Und vom Apostel Paulus, von dem ja dieser Text stammt, wissen wir, dass er sich öfters als schwach empfand. Also der Mann hatte wirklich viele schwierige Situationen zu ertragen. Der war ein paar Mal im Gefängnis. Der wurde geschlagen, der wurde gesteinigt. Dreimal hat er Schiffbruch erlebt, können wir in den Missionsreisen erleben. Er trieb Tag und Nacht auf dem Meer. Und am Ende seines Lebens musste er sogar Folgendes feststellen. Die Christen, da kannst du die nächste Folie bringen. Die Christen in Asien hatten ihn im Stich gelassen. Das war so am Ende von seinem Leben. Wie du weißt, haben mich alle Christen aus der Provinz Asien im Stich gelassen, auch Phygelus und Hermogenes. Wenn ihr so eine Biografie liest, wenn ihr sowas liest, würdet ihr denn das bewerten, das ist jetzt ein erfolgreiches Leben? Die Frage habe ich mir schon gestellt. Also, würde ich am Ende von meinem Dienst sagen, auch die Gemeinde in Bad Säckingen hat mich verlassen? Oder? Meine besten Freunde haben mich verlassen. Aber das schreibt hier Paulus. Und dann ist doch die Frage, wie kam die Kraft Gottes in seinem Leben? Wie wurde die wirksam? Der hatte noch andere Schwierigkeiten. Was das genau war, ist nicht sicher bekannt. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Jedenfalls hat er aber dreimal Gott gebeten, dass er ihm das wegnimmt. Die Schwachheit aus seinem Leben. Und Gott hat nicht eingegriffen. In 2. Korinther 12, Vers 9 können wir Folgendes lesen. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine ganze Kraft besonders an dir. Darum, und dann schreibt Paulus, darum will ich mich vor allem auf meine Schwachheit, vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und in der heutigen Gesellschaft sind doch nur die Starken wer. Und Paulus sagt, ich bin stolz, dass ich schwach bin. Ich kann es auch anders übertragen. Ich bin stolz, dass ich eine Pfeife bin. Oder was auch immer, was du da auch immer nennen magst. Und was mir gefällt an diesem Mann, und die Überlegung hätte ich denn auch, war jetzt der Paulus enttäuscht von seinem Gott? Also er hat ja sein Leben hingegeben, hat uns die Epistel geschrieben, wunderbare Briefe, hat uns gezeigt, wie wir als Christen leben sollen. Und trotzdem hat er das alles erlebt. Und manchmal wird uns ja publiziert, wenn du Christ bist, ist alles gut. Keine Schwierigkeiten mehr, alles easy peasy. Und dann lesen wir von Paulus, hey, dem ging es nicht nur gut. Und keiner von uns würde vielleicht heute so eine Missionsreise machen wollen, wie er das gemacht hat. Er war nicht mit der Boeing 777 von A nach B geflogen, in der Business Class oder in der First Class, sondern der ist mühselig gereist. Und trotzdem imponiert mir der Mann, weil er nicht von Gott enttäuscht ist. Bin ich enttäuscht, wenn ich mich schwach fühle, wenn es nicht so läuft in meinem Leben? Er hat sich nicht erlebt, will ich diesem Gott, überlegt, will ich diesem Gott überhaupt noch dienen? Er hat sich nicht gefragt, macht es denn alles Sinn, was ich da mache? Da gebe ich mein Leben hin und dann verlassen mich die Menschen. Nein, seine Reaktion ist echt erstaunlich. Er sagt im zweiten Teil von Vers 12, Vers 9, darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Was für eine Aussage. Und ich habe mir echt die Frage gestellt, würde ich so reagieren? Würdest du so reagieren? Paulus will so reagieren. Selbst wenn er ganz schwierige Situationen ertragen müsste. Und im folgenden Vers, in Vers 10 können wir dann lesen. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, die Misshandlungen, die Entbehrungen, die Verfolgungen und die Ängste. Das hat er alles um Christi willen, steht hier, mit Freude ertragen. Was für eine Aussage. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das ist doch ein Geheimnis, das zu entdecken. Dass Gottes Gnade besonders an uns wirkt, wenn wir schwach sind. Und wir sehen hier etwas. Wir sehen, aus Gottes Kraft zu legen, hat nicht in erster Linie etwas mit Macht oder Erfolg zu tun. Und die heutige Predigt und die zwei folgenden und auch noch mehr, wo es um das Thema Aufbruch geht, sollen uns helfen, aus der Kraft Gottes zu leben. Wie kann ich heute aus der Kraft Gottes leben? Wie kann ich sie in meinem Leben erfahren? Dem gehen die nächsten Predigten nach. Vielleicht haben einige bemerkt, die aus den Gemeindeinfobrief oder den Gemeindebrief lesen, die ist etwas energielastig. Denn die Predigt heute heißt, nimm den besten Treibstoff, fülle regelmäßig auf und verwandle deinen Treibstoff in Kraft. Und heute geht es um den besten Treibstoff. Und dies, wen sollte es verwundern, wenn ich hier vorne stehe? Was ist der beste Treibstoff für uns? Unsere Bibel ist der beste Treibstoff für unser Leben. Klar brauchen wir den Heiligen Geist, dass er uns das ausschließt, aber der Heilige Geist wird immer das benutzen, was in seinem Wort steht. Das wird er bekräftigen, das wird er deutlich machen. Und wisst ihr, das höre ich ja auch manchmal, ich höre Gottes Stimme nicht oder Gott redet nicht mit mir. Ich gebe dir eine Antwort. Lies das Wort Gottes und Gott wird mit dir reden. Die Bibel ist die Grundlage unseres Glaubens und unseres Lebens. Alle wichtigen Infos für unseren Glauben entnehmen wir aus dem Wort Gottes. Und darum möchte ich euch einladen, dass wir uns ein bisschen Gedanken darüber machen. Eine Geschichte vorweg. Das könnte auch vielleicht unter Pastoren in unserer Bewegung so passieren. Vier englische Geistliche unterhielten sich über die Vorzüge der verschiedenen Bibelübersetzungen. Der erste hielt von der King James Übersetzung am meisten, dass sie in einfachen, schönen Englisch gehalten sei. Das ist so etwas Ähnliches wie die Lutherbibel. Der zweite zog die revidierte amerikanische Übersetzung vor. Diese erschien ihm schriftgemäßer und dem ursprünglichen hebräischen und griechischen Text näher kommen. Das wäre vielleicht die Elberfelder Bibel. Der dritte dagegen hielt Moffats Übersetzung wegen ihrer modernen Sprache für die beste. Das sind die, wo die Neue Genfer Übersetzung, die Neues Leben Bibel oder vielleicht die Hoffnung für alle lieben. Und der vierte sagte gar nichts. Als er denn gefragt wurde, sag doch auch mal was zu dem Thema. Was ist denn für dich die beste Übersetzung? Dann hat er ihnen erklärt, ich halte die Übersetzung meiner Mutter für die beste. Die anderen drei waren natürlich verwundert, weil von der Übersetzung hatten sie noch nie was gehört. Ihnen war unbekannt gewesen, dass vom dritten Pastor die Mutter auch eine Bibel übersetzt hat. Und er sagt, jawohl, das hat sie getan, sagte der Geistliche. Sie hat sie mir ins Leben übersetzt. Welch klasse Formulierung am Muttertag. Und das war die überzeugende Art, die mir je vorgekommen ist. Also du und ich, wir dürfen das Wort Gottes leben. Das ist die beste Übersetzung. Das ist die Übersetzung, die Menschen auch verstehen, wenn sie das Wort Gottes noch nie aufgeschlagen haben. Weil sie sehen in dir, was das Wort Gottes gemacht hat. Und wisst ihr, die Kraft von der Bibel, die Kraft vom Wort Gottes liegt in der Wahrheit des Wortes Gottes. Und es geht mir da um einen sehr wichtigen Aspekt. Sind denn in der Bibel nur schöne Geschichte geschrieben? Oder ist die Bibel Geschichte? Viele Menschen in unserer Gesellschaft sind ja der Meinung, die Bibel sei ein Buch voller Geschichten. Und das, was geschrieben wurde, hat sich ja gar nicht so ereignet. Zum Beispiel die Wunder. Man versucht zu erklären, wie sich das Rote Meer geteilt hat, wie die Mauern Jerichos umgestürzt sind. All das wird ja in Frage gestellt. Und das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen, weil es ja die Studierten, die Theologen und auch die Unis sind, die das so behaupten. Ich meine da nicht ETS oder Berea oder andere Bibelschulen. Die werden nicht müde, das über die Bibel zu verbreiten. Und ich finde das bösartig. Ich kann es heute Morgen nicht anders beschreiben. Denn wenn die Bibel nur Geschichten und nicht Geschichte beinhaltet, dann wäre sie ja völlig bedeutungslos. Und sie enthielte manche spannende Geschichte für uns. Jeder hat ja seine Lieblingsgeschichten. Der eine mag halt den David und den Goliath. Der andere mag das Teilen vom Roten Meer. Der eine mag vielleicht, dass Jesus die 5000 gespeist hat. Aber wenn die Bibel nur Geschichten und nicht Geschichte beinhaltet, wäre sie für uns völlig bedeutungslos. Vor allem für das Leben nach dem Tod wäre sie ohne Bedeutung und auch ohne Kraft. Und in verschiedenen Stellen in der Bibel sehen wir auch, wie wichtig die Bibel für unser Glauben ist und das, was die Bibel berichtet, dass es wirklich auch passiert ist. Und ich möchte dazu einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium benutzen. Da schreibt Lukas im ersten Kapitel in den Versen 1 und 2, Verehrter Theophilus, schon viele haben versucht, all das aufzuschreiben, was Gott unter uns getan hat. So wie es uns die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Ihnen hat Gott den Auftrag gegeben, die rettende Botschaft weiterzusagen. Also viele Menschen, das waren vermutlich Leute, die Jesus sehr geliebt haben, wollen das, was damals passiert ist, festhalten. Da wurde nichts einfach nur zusammengedichtet, sondern es wurden Augenzeugen befragt. Leute, die das alles selber miterlebt hatten, die es selber gesehen haben, um das, was niedergeschrieben wird, dass es authentisch, dass es wahr ist. Man wollte ja keine Mythen ausschreiben, keine Unwahrheiten. Und auch Lukas war tatsächlich daran interessiert, das aufzuschreiben, was wirklich passiert ist. Denn er war ja auch, wie der Johannes vielleicht in seinem Evangelium beschreibt, da gab es so unendlich viel über Jesus zu beschreiben. Wir lesen in Johannes 21, 25. Noch vieles mehr hat Jesus getan. Aber wollte man das alles eins nach dem anderen ausschreiben, mir scheint, es wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genügend Platz für die vielen Bücher, die dann noch geschrieben werden müssten. Also deshalb musste der Lukas ja auswählen, von welchen Ereignissen möchte ich berichten. Da ging es ja um einen gewissen Theophilus, der offensichtlich im christlichen Glauben unterwiesen worden war. Und Lukas wollte ihm jetzt aufzeigen, auf welchem Fundament sein Glaube steht. Er schreibt weiter in Vers 3 bis 4 in Lukas 1. Auch ich habe mich entschlossen, allem von Anfang an sorgfältig nachzugehen und es für dich, verehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So wirst du feststellen, dass alles, was man dich gelehrt hat, zuverlässig und wahr ist. Also dem Theophilus, der wollte wissen, auf welchem Fundament steht mein Glaube. Und Lukas war es jetzt wichtig, ihm zu schreiben. Er möchte ihm aufzeigen, dass Jesus wirklich gelebt hat. Er soll wissen, was es mit der Kreuzigung und der Auferstehung zu tun hat. Er soll wissen, welche Geschichten Jesus erzählt hat, um die Menschen zu unterweisen. Und der Theophilus soll auch wissen, dass sein Glaube auf einer wahren Geschichte basiert. Das war keine religiöse Idee, die jemand einfach verbreitet hat. Jesus ist tatsächlich am Kreuz hingerichtet worden und seine Auferstehung war echt. Und nach der Auferstehung konnte man ihn sogar mit Händen greifen. Wäre das alles nicht auf dieser Erde passiert, dann hätte der Glaube des Theophilus noch unser Glaube an Jesus Christus eine relevante Bedeutung. Dann wäre unser Glaube eine religiöse Beschäftigung. Wir wären am Sonntagmorgen im christlichen Zentrum, weil wir sonst keine anderen Hobbys hätten. Und wenn das nicht wahr ist, was im Wort Gottes steht, dann hätte es keinerlei nennenswerte positive Auswirkung auf unser Leben. Paulus hat es ja mal sehr ausdrücklich auf den Punkt gebracht. In 1. Korinther 15, Vers 14. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unser ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Wenn wir der Bibel ihre Geschichtlichkeit aberkennen, dann wird alles ad absurdum geführt, was wir glauben. Dann wären wir in einer großen Lüge verfallen. Dann wären wir irregeleitete Menschen. Dann könnte man sogar zu Recht sagen, dass wir dumm seien. Weil wir unser Leben auf Fabeln und Märchen aufbauen würden. Paulus drückt es einige Verse noch weiter und deutlicher aus. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Eine Aussage. Wenn Christus nicht leiblich auferstanden wäre, dann gibt es keine Hoffnung. Dann gibt es keine Erlösung für uns Menschen und keine Lösung von unserer Sünde. Wir könnten unsere Sünde nicht loswerden. Deshalb, ich möchte uns echt ermutigen in der heutigen Zeit, geben wir doch den Leuten nicht nach, die, wenn sie behaupten, die Bibel sei nicht zuverlässig. Und es wäre doch gar nicht so wichtig, was, ob alles so geschehen ist, wie es beschrieben ist. Ob es passiert ist oder nicht. Natürlich ist es wichtig, es ist außerordentlich wichtig. Auch wenn Menschen behaupten, die Bibel ist nicht ernst zu nehmen. Und es sei auch nicht wichtig, ob Jesus leiblich auferstanden wäre. Weil man sagt, das ist ja nur die Meinung von Paulus. Und der war ja auch ein fehlbarer Mensch. Aber wenn man sagt, man wird ja heute fast belächelt, geht es dir auch manchmal so. Wenn du sagst, ich glaube an das Wort Gottes, ich glaube an die wörtliche Überlieferung des Wortes Gottes, ich glaube, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und die Bibel kann nur dann für uns der beste Treibstoff sein, wenn das, was sie berichtet, auch tatsächlich geschehen ist. Und davon, dass das, was hier drinnen steht, passiert ist, da bin ich felsenfest überzeugt. Und weil ich davon felsenfest überzeugt bin, ist für mich die Bibel auch der beste Treibstoff. Für dich auch? Und ist nicht oft so, dass Menschen, die Bibel und die Überzeugung der Bibel belächeln, oft scheinbar intelligenten Gedanken folgen, die keinerlei Fundament haben. So wird doch zum Beispiel behauptet, nach dem Tod sei alles aus, fertig, aus die Maus. Aber da gibt es ja keinen Beweis dafür. Da gibt es kein Fundament dafür. Das sind absolut menschliche Gedanken, weil es dann einfach wäre. Man stirbt und dann ist man weg. Und Gott beschreibt es jetzt in der Bibel sehr treffend. In Jeremia 8, Vers 9 steht Folgendes. Das hat er eigentlich Israel gesagt. Eure Weisen werden beschämt und verwirrt dastehen. Sie werden sich in ihrer Weisheit widerlegt sehen. Wie können sie auf den Gedanken kommen, dass sie weise sind, wenn sie doch das Wort des Herrn verworfen haben? Also Gott macht hier deutlich, wer die Wahrheit ablehnt, wird mit seinen klugen Gedanken zugrunde gehen. Früher oder später. Aber da vertraue ich doch lieber dem, was hier drinnen steht. Und ich vertraue dem, was uns Gott in der Bibel überliefert hat. Weil sich in der Bibel Gott sich zu erkennen gegeben hat. Und mit der Bibel hat er uns auch eine perfekte Orientierung für unser Leben geschenkt. Die Botschaft der Bibel ist die Grundlage für unseren Glauben. Also wenn man dich fragen würde, was glaubst du, dann musst du wissen, was hier drin steht. Ich möchte euch echt Mut machen, im Wort Gottes zu lesen. Die Bibel ist die Grundlage für unseren Glauben. Nicht die Erfahrung. Unsere Erfahrungen sind das Resultat von unserem Glauben. Nicht meine Erfahrung ist mein Glaube, sondern mein Glaube drückt sich in meine Erfahrung aus. Wenn ich im Wort Gottes lese, dass Gott Gebete hört, dann glaube ich das. Und die Erfahrung, dass Gott mein Gebet erhört hat, bestätigt ja, was ich glaube. Also ich glaube nicht an die Gebetserhörung, sondern ich glaube primär ans Wort Gottes, weil es dort drin verheißen ist. Also ich glaube schon, dass Gott Gebete hört, aber ich glaube es, weil es hier drin steht. Denn wenn das Fundament nicht stimmt, das weiß jeder, der schon mal was gebaut hat, wenn das Fundament nicht stimmt, dann hängen wir schief im Leben, selbst wenn es noch so gut aussieht. Und deshalb nochmal der Hinweis, Gott redet zu uns durch sein Wort. Wer war von euch denn als Kinder im Kindergottesdienst? Viele von uns, oder? Welches Kinderlied hat man da früher gesungen? Lies die, ja, Gott hat alle Kinder lieb, ist super, stimmt. Ich bin der kleine Eskimo, aus Schnee baue ich mein Haus, auch das ist richtig. Aber wir haben auch das Lied gelernt, lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und wenn das schon den Kindern gilt, dann gilt es auch dir und mir. Also wenn du sagst, ich möchte geistig stärker werden, dann lies die Bibel. Und bet, dann wirst du wachsen. Ist das ein einfaches Konzept? Jo. Warum? Weil die Bibel nicht kompliziert ist. Die einzigen, die es kompliziert machen, sind ja wir. Und wir wissen, das Wort Gottes ist die Quelle unserer Kraft. Von Mahatma Gandhi wird ja Folgendes berichtet, dass er Folgendes gesagt hat. Ihr Christen besitzt ein Dokument, das genug Sprengstoff enthält, um die Gesellschaft in die Luft zu sprengen, die Welt auf den Kopf zu stellen und unseren vom Krieg zerrissenen Planeten Frieden zu bringen. Hat ein ungläubiger Mann so über das Wort Gottes gesagt. Und dann sagt er folgenden Satz, wenn es denn stimmt, aber ihr behandelt es, als wäre es nichts als ein Stück Literatur. Und ich möchte uns ermutigen, das ist nicht nur ein Stück Literatur, das ist der Brief Gottes an dich und an mich. Ich muss da nicht alles verstehen, was drin steht. Aber ich vertraue darauf, dass Gott dazu mir spricht. Und er hat recht, wenn wir die Bibel nur als ein Stück Literatur betrachten würden, dann entfaltet sich ihre Kraft nicht in unserem Leben. Wer sich auf die Aussagen der Bibel verlässt, und auf das Buch kann man sich verlassen, der wird die Kraft Gottes erfahren. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 23. Ihr seid ja neu geboren worden. Und das verdankt ihr nicht euren Eltern, die euch das irdische Leben schenken. Preist dem Herrn, dass sie das gemacht haben. Nein, Gottes, das steht jetzt nicht, das ist mein Zitat. Nein, Gottes lebendiges und ewiges Wort ist der Same, der neues, unvergängliches Leben in euch hervorgebracht hat. Neues Leben wird durch das Wort Gottes bewirkt. Paulus macht hier klar, er meint hier nicht nur die Person Jesus, sondern er meint die Botschaft von Jesus Christus. Deshalb ist ja das Evangelium eine frohe Botschaft. Weiter drückt er aus in Vers 24 und 25. Ja, stimmt, die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Auch dein Muttertagsblumenstrauß. Welche Ermutigung. Ein Hinweis für die Männer und für die Kinder, dass sie ab und zu Blumen mitbringen dürfen. Aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündigt wurde. Das heißt auch im Umkehrschluss, wer der Botschaft der Bibel vertraut, wer den Aufruf, seine Schuld zu bekennen, um Jesus zu folgen, ernst nimmt, der bekommt neues Leben. Der wird die Kraft Gottes, die in seinem Buch liegt, erfahren. Wenn wir das tun, was uns die Bibel vermittelt, werden wir erfahren, dass es die Wahrheit ist, die absolute Wahrheit. Wir werden die Kraft erfahren, die aus diesem Buch ausgeht. Wir werden erkennen, dass es keinen besseren Treibstoff für unser Leben gibt. Und wer sein Leben auf diesem Fundament aufbaut, der kommt hundertprozentig ans Ziel. Und ich möchte ans Ziel kommen. Weil nicht mein Anfang zählt, sondern mein Ende. Und ich bin froh, dass ich hier einen Maßstab habe, der mir Orientierung gibt. Ich möchte zum Schluss meiner Predigt kommen. Wir alle kennen Leuchttürme. An einem Leuchtturm kann sich ja ein Schiff, vielmehr der Kapitän eines Schiffes, orientieren. Dieser Leuchtturm steht aber außerhalb vom Schiff. Und er bleibt auch dort stehen. Der weicht keinen Schritt zur Seite. Auch wenn der Sturm und die Wellen das Schiff wegtreiben. Aber nur in seiner Standfestigkeit gibt der Leuchtturm eine gute Orientierung. Und genauso verhält sich es mit der Bibel. Was uns in ihr berichtet wird, ist absolut zuverlässig. Was sie berichtet, behält ihre Gültigkeit. Auch wenn wir sie nicht beachten würden. Sie steht felsenfest in der Brandung von unserem Leben. Jesus hat ja Folgendes gesagt. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. So unerschütterlich ist das Wort Gottes. Also der wichtigste und beste Treibstoff für unser Leben ist die Bibel. Und es bleibt so. Das Wort Gottes besitzt unglaubliche Kraft. Warum? Weil Gott zu uns spricht. Ich weiß ja nicht, mit welcher Intention ihr die Bibel liest. Weil mal der Pastor gesagt hat, es wäre super, wenn du in der Bibel lesen würdest, am besten 5 Kapitel, 3 Stunden oder was auch immer. Nee, ich frage euch ehrlich, beantwortet euch bitte, nicht mir, die müsst ihr euch. Warum lest ihr die Bibel? Ist sicher eine gute Gewohnheit, die Bibel zu lesen, aber wir lesen doch hoffentlich die Bibel, weil wir erwarten, dass Gott zu uns spricht. Dass er etwas in meine Lebenssituation zu sagen hat. Und ihr werdet alle festgestellt haben, wenn ihr ganz ehrlich seid, ihr habt Bibelstellen schon oft gelesen und plötzlich Bleibt euch ein Wort hängen, wo Gott euch aufmerksam drauf macht. Also ich glaube, es mag sein, es gibt ja Menschen, die haben Lieblingsbücher, die lesen sie 3-4 Mal. Aber das Wort Gottes kannst du ein Leben lang lesen und es wird nicht langweilig. Ja, ich weiß, die Geschlechtsregister sind alle nicht unser Thema, aber da kann man zumindest lernen, dass man geboren wird und wieder stirbt. Das hat ja vielleicht auch mal eine gute Intention. Aber erwarte doch, dass wenn du das Wort Gottes ausschlage tust, dass es zu dir redet. Und ich möchte dich ermutigen, ich bin ja auch ein Freund von den Losungen, aber nicht nur die Losungen zu lesen, sondern im Wort Gottes zu forschen. Und Jeremia schreibt, und das ist jetzt mein Bibelvers zum Schluss, ich, der Herr, sage euch, mein Wort ist wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen in Stücke zerschlägt. Und da stellt sich mir die Frage, welchen Felsen möchte Gott in meinem Leben heute Morgen zerhauen, zerschlagen? Wo möchte Gott, dass seine Kraft in mein Leben hineinkommt? Wo möchte Gott etwas ersetzen, was ich über mich oder über andere Menschen denke, verändern und ersetzen? Entweder brennt es weg oder zerhaut. Habt ihr auch schon manchmal gemerkt, dass ihr manchmal Gedanken denkt, die ungut sind und die Gott gar nicht so denkt? Sind wir doch froh, dass wir und auch dankbar, dass wir Gottes Wort haben. Und wir dürfen heute Morgen gespannt sein, welche Auswirkungen das noch in unserem Leben haben wird. Glauben wir das? Als ich in der Vorbereitung von der Predigt heute Morgen war, habe ich gesagt, Herr, welchen Felsblocken oder welchen Felsen möchtest du heute Morgen zerhauen in unserem oder in dem Leben von mir, von meinen Geschwistern? Und da ist mir ein Wort gekommen. Ablehnung. Und wenn du dich abgelehnt fühlst, heute Morgen, dann glaub bitte nicht dieser Lüge. Einer hat Ja zu dir gesagt und das ist Jesus Christus. Und wenn du das denkst, in deinem Leben, keiner mag mich, alle lehnen mich ab, ich bin nicht hübsch genug, nicht groß genug, ich keine Ahnung was, dann lass das Wort Gottes in dein Leben hinein, dass es diese Lüge zerschlägt und Gott dir seine Liebe geben kann. Dass er dir zeigen kann, hey, du bist angenommen, du bist mir wertvoll, du bist mir wichtig. Ich habe einen Plan seit Grundlegung der Welt für dich. Wir haben vorhin gehört, vielleicht kann ein Felsblock auch Sorgen sein. Man kann sich ja berechtigte Sorgen machen, aber Gott möchte diesen Felsblock Sorge heute Morgen durch die Kraft seines Wortes zertrümmern und dir sagen, dass er für dich sorgt, dass er für dich da ist und dass er sich dieser Sache annimmt. Glauben wir das? Wisst ihr, ich liebe das Wort Gottes deshalb, weil es ein lebendiges Buch ist und weil ich weiß, sein Wort ist seine Gegenwart. Lass uns aufstehen und beten und vielleicht kann das Lobpreisteam schon nach vorne kommen. Und wenn es heute Morgen etwas gibt in deinem Leben, was das Wort Gottes wegbrennen soll oder zertrümmern soll, dann sag's doch Gott heute Morgen. Und wenn du Mut hast und sagst, ja Herr, ich bin bedürftig, ich brauche da Hilfe, darfst du auch das gerne uns anzeigen mit deinem Handzeichen, aber mach es bitte freiwillig. Ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir Gott vertrauen und dass sein Wort so wunderbar und so wertvoll ist. Und dass es der beste Treibstoff für unser Leben ist. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort so eine Kraft und so eine Macht hat. Danke, dass dein Wort so wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmeißen kann. Danke, Herr, dass du auch all das wegbrennen wirst, was in unserem Leben nichts taugt. Danke für deine Hilfe und für deine Gnade. Ich danke dir, dass wir dein Wort, deine Orientierung für unser Leben im Wort Gottes finden. Danke für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit. Und ich danke dir, dass du immer wieder zu unserem Leben redest. Dass du immer wieder redest durch dein Wort zu uns und Dinge in unserem Leben korrigierst, aber uns auch ermutigst. Danke für deine Hilfe und für deine Gnade und für deine Barmherzigkeit. Und danke, Herr, dass du so eine ganz andere Vorstellung hast, was gut und erfolgreich ist. Danke, dass wir auch unsere Schwäche bekennen dürfen, weil deine Gnade in uns mächtig ist. Danke, dass wenn wir uns schwach fühlen, dass deine Kraft noch viel wirksamer ist. Und danke, dass wir dir das immer wieder bekennen dürfen. Du kennst auch heute Morgen, wer sich schwach fühlt, wer sich elend fühlt, wer sich hilflos fühlt, wer sich sorgevoll fühlt. Ich bitte dich, Jesus, dass du hineinkommst und ihn stärkst mit deinem Wort, dass du ihm Wort der Ermutigung gibst, auch heute Morgen. Ich danke dir, Jesus, dass dein Wort die Wahrheit ist. Ich danke dir, Jesus, dass Himmel und Erde vergehen werden, aber dein Wort in Ewigkeit Bestand hat. Danke für diese Zusage. Danke, dass das absolut wahr ist und Herr, dass uns das in schwierige Situationen durchtragen darf. Danke, dass du mehr siehst wie das Sichtbare. Danke, dass du so viel tiefer siehst und du weißt heute Morgen, was wir alle brauchen. Herr, wir brauchen eine Berührung von dir. Herr, wir bekennen, sprich nur ein Wort, Herr. Und ich danke dir, dass wenn du sprichst, passieren Dinge. Wenn du sprichst, kommt immer eine Aktion und dafür preise ich dich, Jesus. Ich rühme dich und danke dir für deine Hilfe und für deine Gnade. Amen. Amen. Bevor wir jetzt das letzte Lied singen, möchte ich euch noch Gottes Segen für diese Woche wünschen. Auch den Müttern einen besonders gesegneten Tag im Kreis ihrer Leben. Und wenn wir das Abschlusslied singen, ist auch noch eine Möglichkeit, Gott was zu geben. Der Herr segne euch. Bis zum Wiedersehen.